Das ist Aldente Entertainment.
Alle irren und wirren hier herum auf diesem Planeten. Keiner hat die absolute Antwort auf die großen Fragen. Keiner, wir alle sind lost.
Das ist Lebenslauf unzensiert mit Peter Scheels. Der Podcast mit ziemlich erfolgreichen Menschen. Wie sie wurden, wer sie heute sind.
Diesmal Simon Verhoeven, Teil 3.
Bilder und Videos zur Folge findet ihr in unserem Episodenpost auf Instagram unter Aldente Entertainment.
Und jetzt geht's los.
In den ersten beiden Teilen von Lebenslauf unzensiert mit Simon Verhoeven hat er uns von seinem Lebensweg erzählt. Von der Kindheit mit zwei berühmten Eltern über New York bis hin zu seinen ersten großen Kinoerfolgen. Diese beiden Teile könnt ihr natürlich gerne nachhören. Überall dort, wo es Podcasts gibt und auf YouTube. Und jetzt geht's direkt weiter.
In der Klasse von meinem Sohn, der ist 14, gendern 3 Mädchen von 28 Leuten. Also so viel nur mal zum, weil man immer sagt, der Zeitgeist. Das ist nicht der Zeitgeist. Der Zeitgeist ist viel widersprüchlicher. Du kannst gendern, aber es ist nicht unbedingt der Zeitgeist. Der Zeitgeist ist auch Shirin David. Also der Zeitgeist ist auch was eine ganz andere. Und der Zeitgeist ist Ultra-Machos auf Instagram, die es auch gibt, wo mein Sohn teilweise mir Sachen zeigt auf Instagram, wo ich ihm sage, hey David, das ist so sexistisch, der Scheiß. Sowas hätten wir nicht. Also wären wir nicht auf die Idee gekommen fast. Ja, das sind die 80er Jahre dann. Also die Ausschläge, die es jetzt gibt, es ist, weil ich immer so, der woke Zeitgeist. Das ist in Medien so, in der Medienblase. Da draußen ist es nicht so. Also es wird nicht so viel gegendert wie in unserer Branche oder in den Medien, von nicht mal von 15-Jährigen. Und die sind aber auch nicht, die zerkriegen sich auch nicht deshalb. Mein Gott, dann gendert halt die hasst aber deshalb nicht meinen Sohn, weil er nicht gendert und umgekehrt. Es ist eine Gelassenheit da. Andersrum hat mein Sohn zum Beispiel das diverseste Freundesumfeld, was man sich nur vorstellen kann. Also der hat zum Beispiel, nur als Beispiel, hat einer seiner besten Freunde, Noel, hat uns wochenlang erzählt, dann in Pestalozzi, ja, mein neuer Freund ist mein bester Freund, der ist so cool, der Noel ist so cool, wochenlang uns erzählt. Dann habe ich gesagt, ja, dann bring ihn halt mal vorbei, mal einladen. Ja, okay, ich lade ihn mal ein, Noel ist so cool. Und dann kommt der Noel vorbei und er ist schwarz. Und da habe ich mich ertappt, dass ich dann so gesagt habe zum David, ja, das hast du mir auch erzählen können, ne? So ein weißer Junge. Ich denke mir, hä? Was? Wieso hätte ich das erzählen sollen, dass er schwarz ist? Ich so, ja, stimmt, warum eigentlich? Ja, hast recht. Ja, weil ich hätte es interessant gefunden. Habe ich gesagt, ja, so, was ist seine Migrationsgeschichte? Und so, hä? Migrationsgeschichte? Ich so, ja, sein Vater ist irgendwie, ja, der kommt vielleicht in der dritten Generation. Also, hat ihn gar nicht interessiert, war für ihn halt der Noel in seiner Klasse. Und der Ken könnte jetzt auch ganz unbefangen mit ihm über Migrationsgeschichte reden. Aber da bin ich halt der alte weiße Mann, der gesagt hat, weil bei mir wäre es so gewesen. Ich hätte meiner Mutter noch gesagt, hey, ich habe jetzt einen Jungen kennengelernt, der ist total cool, der ist schwarz. Weil es auch nicht so viel schwarze Jungs gab in meiner Klasse, in meiner Kindheit, in meiner Schule. Und das ist natürlich ein ganz anderer, selbstverständlicher Umgang jetzt auch mit Menschen mit Migrationsgeschichte, den ich sehr schön finde, diese Selbstverständlichkeit, die dann kommt und dass mein Sohn mich anschaut und sagt, warum hätte ich dir das denn erzählen sollen? Ist doch scheißegal, ob der schwarz oder weiß ist. Ich sage, ja, natürlich ist es egal. Aber bei uns war es halt noch so ein bisschen auch was Exotischeres. Ja, ist einfach so, muss man einfach so sagen, wie es ist. Das ist eine tolle Entwicklung, aber gleichzeitig findet mein Sohn Gendern total bescheuert. Und es gibt viele 14-Jährige, die Gendern total bescheuert finden. Ich kenne junge Leute, die sagen zum Beispiel, ach schau mal, der ist echt trans. Die nicht. Das ist nur Fake. Also die differenzieren auch den Trans, die ganze Trans-Phänomen. Ja? Ich sag mal, jemand ist trans oder jemand ist nicht binär. Das ist für die keine heilige Kuh. Die machen da Witze drüber. Und sagen, ja, der ist ein bisschen Fake, der ist 16, in 2 Jahren ist der nicht mehr nicht binär. Also die sehen das auch so, würde ich mal sagen, ganz realistisch und down to earth. Manche Menschen haben diesen Weg zu gehen und es ist auch ein Weg, der Respekt und Akzeptanz braucht. Und für andere ist es ein bisschen ein Hype. So sehen das manche 14-Jährige. Also kann ich nur sagen, die sind viel realer und viel unverkrampfter in ihrem Umgang mit Themen, die bei uns für Polarisierungen sorgen, was ich sehr angenehm finde und sehr erfrischend finde. Und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Ich glaube, dass sich viele Themen in den letzten Jahren, die wichtig waren, dass sie auf die Agenda kommen, über die man überhaupt mal redet, die man überhaupt mal versteht. Ich meine, den Begriff nicht binär gab es nicht, als ich jung war. Oder den Begriff trans wurde eigentlich auch nicht so gesagt. Aber natürlich gab es diese Menschen. Ich kann mich auch erinnern an Menschen, an einen jemanden, der im Bus gefahren ist, der ein Vollbart hatte, aber Frauenkleider anhatte und so weiter. Man hatte damals Namen für diese Menschen, die waren nicht schön. Und diese Menschen hatten immer schon die Schwierigkeit, dass sie das nicht leben konnten, was sie waren und nicht akzeptiert wurden und sogar in großer Gefahr gelebt haben. Und dass das überhaupt mal diese Umwälzung gekommen ist, dass man sagt, so, wir umarmen euch jetzt als Gesellschaft, ist wunderbar. Gleichzeitig hat es aber auch zu Übertreibungen geführt, dass die Werbung ist voll mit nicht-binären Personen und es ist ein Hype entstanden, der fast schon, wenn du cool bist, dann mach ein bisschen auf trans. Also das ist halt dann die Werbe, ich sage nicht mal die Jugendkultur, ich sage die kommerzielle Kultur, die damit davonläuft. Die Werbeträger und Medien, die versuchen es abzubilden und plötzlich entsteht auch ein Hype und eine Oberflächlichkeit des Themas und plötzlich sind Leute auch, die gar nicht unbedingt trans sind, sind auch mal kurz trans, weil es macht sie interessant. Und es kommt eine Oberflächlichkeit in das Thema rein. Und diese Zweischneidigkeit und diese Komplexität auch zu begreifen, finde ich, als Mensch des Lebens, dass man eben nicht sagt, ja, wenn du da irgendwie Witze drüber machst, dann bist du auf jeden Fall ganz doof und rechts und rassistisch. Nee, so leicht ist es nicht. Sondern manchmal tut Humor auch gut. Eine Entkrampfung tut gut und man kann trotzdem ein Thema sehr ernst nehmen.
Wie woke bist du? Und was bedeutet woke eigentlich für dich? Das ist ja manchmal im Kontext, wenn man das liest, das klingt ja fast schon wie eine Beleidigung.
Manche Menschen, als woke, also ich sage dir eins, was ganz interessant ist, weil ich habe ja in meinem Film Alter weißer Mann auch einen Film gemacht, der sich mit Wokeness auseinandersetzt. Und wir haben festgestellt in unserem Research dann, auch in den Test-Screenings, dass die breite Bevölkerung dieses Wort gar nicht versteht und gar nicht kennt unbedingt. Wir dachten so, woke, jeder weiß, was das ist oder was damit gemeint ist. Nee, wir mussten auch in unserer Kino im Trailer damit umgehen, dass wir gemerkt haben, die Leute wissen nicht, was das Wort bedeutet. Also politisch korrekt als Wort ist viel, viel klarer für die Menschen. Die wissen, was du meinst, wenn du politisch korrekt sagst. Und ich bin, würde ich sagen, ursprünglich war woke für mich ein positiver Begriff. Ein uneingeschränkt positiver Begriff, der mir eingeleuchtet ist. Jetzt kann ich sagen, dass was damit verbunden wird, des Öfteren, also eine sehr dogmatische oder sehr erzieherische Haltung den Menschen gegenüber, denen man sozusagen eine neue Religionslehre verabreichen muss, wie sie sich ändern müssen, wie sie sprechen müssen. Gutes Beispiel in Amerika, Trump hat nur deshalb gewonnen, weil die Demokraten es übertrieben haben mit ihrer, meiner Meinung nach, ist auch ein Phänomen. Gutes Beispiel, haben wir vorher darüber geredet. Die Demokraten haben sich hinreißen lassen dazu, von ihrem linksradikalen Flügel, dass sie Latinos als Latinx bezeichnet haben. Ja? Einer der Gründe, warum Latinos sie nicht gewählt haben, ist, weil sie diese Bezeichnung ablehnen. Also man kann auch den Leuten auf die Nerven gehen, wenn man konstant die Sprache regulieren möchte, verbessern möchte. Es hat auch einen Orwellschen Unterton, der den Leuten gegen den Keks geht. Also ich sage mal auch Leute, die in der DDR aufgewachsen sind, die haben zum Beispiel zum Weihnachtsengel, was haben sie gesagt, geflügelte Jahresendzeitfigur oder so. Also es sind Sprache, die auch sozusagen Themen versucht zu gestalten politisch und die zu sehr in die innere Freiheit der Individuen eingreift, wo die Menschen das Gefühl haben, sie werden patronized, ja, und sie werden, das ist kontraproduktiv für die Themen, um die es eigentlich geht. Das heißt, wenn Wokeness heißt, dass ich ein Bewusstsein habe, Menschen gegenüber, die diskriminiert worden sind und werden, Minderheiten gegenüber, einer Sprache gegenüber, Rassismus, Sexismus und so weiter und so fort, ein Bewusstsein habe und ein Bewusstsein immer in mir haben möchte, dann bin ich woke. Wenn woke heißt, dass ich gewisse unangenehme Realitäten nicht mal mehr in der Diskussion ansprechen kann, zum Beispiel Thema Migration. Wenn das heißt, ich kann die Diskussion gar nicht führen, weil ich sofort ein Nazi bin oder weil ich jemanden in die Nazi-Ecke stelle, weil er kritische Fragen zur muslimisch-männlichen Einwanderung nach Deutschland hat, dann möchte ich nicht woke sein. Und das betrifft alle Themen. Und wenn es heißt, dass ich intolerant Menschen bin, die vielleicht diese Sprache nicht können, wenn es heißt, dass ich Mann und Frau auflösen muss als Pole in der Gesellschaft und in der Natur, wenn es also heißt, dass ich nur noch in nicht-binären Kategorien denken muss, ja, dass ich sozusagen verleugnen muss, dass Mann und Frau der Grund aller unserer Existenzen sind. Jeder von uns wird geboren, weil es Männer und Frauen gibt, weil es Samenzellen und Eizellen gibt. Ganz einfach. Also das ist die Wahrheit. So sieht's aus. Egal, ob auch wenn du nicht binär bist, wenn du trans bist, geboren wurdest du von einer Mutter und ihre Eizelle wurde von einer Samenzelle befruchtet. Das ist Mann und Frau. Und dieses Prinzip entspricht sich auch in wunderbaren Verhaltensformen. Ich bin sehr froh, dass ich in diesem Prinzip auf dieser Welt leben darf und Frauen lieben darf. Und umgekehrt, dass Frauen auch Männer, dass sich das alles entspricht, anatomisch, psychologisch und so weiter und so fort, mit allem drum und dran. Das heißt aber nicht, dass ich nicht akzeptieren kann und verstehen kann, dass es Männer gibt, die sich im falschen Körper geboren fühlen und Frauen gibt, die sagen, ich bin eigentlich ein Mann und die das fühlen. Und dann werde ich auch für diese Menschen eintreten und für sie versuchen, in der Gesellschaft Akzeptanz zu schaffen. Aber deshalb muss ich nicht Mann und Frau abschaffen und 1000 neue Geschlechter erfinden, die Humbug sind.
Findest du nicht, dass du durch deine Erlebnisse in New York der frühen 90er eigentlich schon genau diese Form von Toleranz erlebt hast und gelernt hast, die heute eigentlich auch ganz stark propagiert wird?
Absolut. Also ich finde das schon. Ich finde auch, dass die 80er Jahre, schau dir mal das Thriller-Video von Michael Jackson an. Nee, Beat It. Schau dir mal das Beat It-Video von Michael Jackson an. Wie kulturell divers Popkultur damals schon war auch. Also wie inklusiv zumindest mal in der Repräsentation. Die Tänzer, da gibt es Weiße, da gibt es Latinos, Schwarze, Frauen, Männer, alles. Ja? Und sogar in Richtung, würde ich jetzt auch mal sagen, was man heute als Transperson bezeichnen würde, ist New York oder auch manche Musikrichtungen sehr inklusiv gewesen, sehr früh. Und deswegen ist es für mich, ich habe eben trotzdem in New York die Bevölkerung als eine zusammengehörige Bevölkerung erlebt und empfunden. Und wenn du in New York in der U-Bahn gefahren bist in den 90er Jahren, dann war das ein schönes, aufregendes, kulturell bereicherndes Erlebnis, was aber trotzdem auch ein Zusammen hatte. Man war eine Gemeinschaft in dieser U-Bahn. Der reiche Börsenmakler, der Yuppie, der da zur Wall Street runtergefahren ist, aber auch die Hip-Hop-Jungs, alles war New York. Und alle hatten eine Liebe zu dieser Stadt und einen Respekt für sich und für die anderen. So kam mir New York vor, so habe ich New York erlebt. Und das ist ja eigentlich genau das, was man irgendwo will. Ja? Und deshalb ist diese übertriebene Identity-Politik, die Identitätspolitik, die nur noch in Gruppen aufspaltet und sortiert, die gar nicht sehen kann, dass es Individuen gibt hinter den Fassaden, hinter den Meinungen, ist für mich übers Ziel, bei allem Verständnis für die Themen, die sie auf den Tisch gebracht haben. Der alte weiße Mann musste auch vom Podest gestoßen werden. Ja? Ist mittlerweile in mancher Hinsicht kontraproduktiv geworden, weil es die Leute in Gruppen gegeneinander ausspielt und sie auch nicht aus ihren Gruppen lässt, sie auch nicht aus ihren Schubladen lässt. Als ich zum Beispiel zu dem Drehbuch Alter weißer Mann mit einem Sensitivity Reader drüber geredet habe, es sind also Leute, die lesen ein Drehbuch unter sehr woken, politisch korrekten Gesichtspunkten und sagen dir, wo Probleme entstehen könnten, wo sich Leute beleidigt fühlen können. Und ich hatte in dem Drehbuch, ich glaube, über 100 Notes, rote Striche, was alles falsch ist. So, wenn immer der Opa geredet hat, war es schon ein Problem. Wo ich immer gesagt habe, aber das ist doch eine Figur. Soll ich die Charaktere, warum darf eine Figur nicht Indianer sagen? wenn ich damit doch eine reale Figur unserer Gesellschaft abbilde, die dieses Wort noch benutzt. Das wäre so, wie wenn ich einen Film über die Nazi-Zeit mache, aber ich darf keine Hakenkreuze zeigen. Also es ist eine Kontextlosigkeit. Man reagiert allein auf ein Signal, ohne dass man versteht, dass das im Kontext einer Figur ist, einer Biografie. Da habe ich mich dann doch auch nicht zu Hause gefühlt mit dieser Art von Lesung. Es war trotzdem interessant für mich, weil ich habe manchmal was gelernt.
Das ist ja eigentlich Input gewesen sogar für das Buch wahrscheinlich,
super
oder?
Manchmal war es auch super Input. Zum Beispiel habe ich gelernt, dass man lieber sagen sollte, Mensch mit Migrationsgeschichte, als Mensch mit Migrationshintergrund. Hintergrund klingt schattenhaft. Geschichte, gibt es was Persönliches? Es ist eine Geschichte, die man erzählen kann oder auch nicht, über die man sprechen kann oder auch nicht. Es ist kein Hintergrund, der immer da ist. Mir ist auch vieles in diesem Film, also bei Alter weißer Mann, es war auch bei den Hartmanns so, ist mir persönlich selbst dadurch, durch diese Beschäftigung, hat mich bereichert, hat mich vielleicht auch bewusster gemacht. Aber in mancher Hinsicht hat es mich eben auch dann dazu gebracht, Sachen abzulehnen, die eigentlich sozusagen zeitgeistig richtig wären.
Wie zum Beispiel?
Naja, also zum Beispiel eben diese komplette... Ich gebe dir ein Beispiel. Also mir wurde dann von diesem Sensitivity Reader, eine Sache wurde angestrichen. Ich habe bei mir in dem Film Alter weißer Mann, habe ich eine Szene, wo der alte weiße Mann, gespielt von Jan-Josef Liefers, der ja eigentlich gar kein alter weißer Mann sein will in dem Film und versucht, alles richtig zu machen und woke zu sein. Daher entsteht ja die Komödie, dass er auch übers Ziel hinausschießt. Wie der feiern geht in Berlin mit einer Gruppe von Berliner Jugendlichen, jungen Leuten, von denen auch manche nicht binär sind. Also sehr modern, sozusagen mit dem ist im Epizentrum der Wokeness. Und da wurde mir von dem Sensitivity Reader, also von diesem Woken Reader im Drehbuch gesagt, nicht gesagt, der alte weiße Mann würde doch niemals mit denen feiern gehen, sondern er hat gesagt, diese jungen Leute, die würden doch niemals mit dem alten weißen Mann feiern gehen. Also er hat zu mir gesagt, die würden den doch von vornherein, das ist doch unrealistisch. Und da habe ich mir gedacht, nee, weißt du was, so möchte ich es nicht erzählen. Und das finde ich, du hast dich gerade ein bisschen entlarvt, fand ich. Wer ist denn hier intolerant? Wenn du mir sagst, die jungen Leute, die würden niemals mit dem alten weißen Mann feiern gehen. Erstens mal glaube ich das nicht. Ich glaube das nicht, ich habe auch junge Leute so nicht erlebt. Auch nicht in Berlin. Auch in Berlin ist es viel individueller und nicht so gruppenbezogen. Es wollen uns zwar Leute einreden, aber es ist da nicht so. Du kannst im Café auch sehr viel verschiedene Leute nebeneinander finden, die sich dann auch in irgendeiner Situation, könnten die auch zusammen auf eine Party gehen, die könnten auch zusammen was Tolles erleben, auf einem Fahrrad fahren, gemeinsam durch die Nacht in Berlin und feiern. So habe ich Berlin erlebt. Aber gerade dieses aktivistische Denken will einen dann oft in Käfige sperren, auch die eigenen Leute, und will sagen, ja, du bist ja ein alter weißer Mann, mit dir würden die niemals, die würden nicht mal mit dir reden. Und umgekehrt, warum redest du denn mit denen? Wo ich mir so denke, das ist aber nicht Wokeness. Das ist nicht das, was ich habe das anders verstanden. Es ist doch eine Offenheit, es ist doch ein, ich will doch irgendwann mal vergessen können, was für Bezeichnungen alle haben und einfach nur den Menschen und die Menschen kennenlernen. Und da gibt es einfach gewisse aktivistische Strömungen, die das nicht können und die der Sache schaden und die auch zu einem Backlash in der Bevölkerung führen, die keinen Bock haben auf diese super, hyper pharisäische Dogmatik, mit der man erzogen werden soll. Und davon profitiert nur ein Trump und nur eine AfD und nur die, wenn du alle in die rechte Ecke stellst, dann wird die rechte Ecke ganz schön stark. Das ist mein Gefühl und das ist mir relativ früh in Deutschland bei manchen Themen in der Diskussion aufgefallen, dass es mir zu schnell ging, wie Leute dann kategorisiert wurden, wo ich selber wusste, Moment mal, das ist ein Alt-68er, mit dem du gerade sprichst, der war schon links, da hast du noch nicht mal in die Windeln geschissen und den nennst du jetzt rechts, weil er eine Frage gestellt hat, die vielleicht nicht sensibel formuliert wurde in deiner woken, hypermodernen Lebenswelt, das ging mir zu schnell. Diese Schubladen gehen mir zu schnell auf und zu. Und darum geht es auch in dem Film. Alter weißer Mann, für mich persönlich. Ich versuche natürlich immer auch meine Kinder, mein Sohn ist 14, einfach zu fragen und zu beobachten und mitzukriegen, wie ticken die jungen Leute, weil es wäre ja furchtbar, wenn man das nicht macht, auch gerade als Filmemacher. Es ist ja hoffnungslos traurig, wenn man nur in seinem eigenen Saft brät. Und ich brauche ja ständig Input. Ich rede mit Taxifahrerinnen und Taxifahrern, wenn ich mit denen rede. Und zwar wirklich so, mich interessiert es. Ich möchte wissen, was sind die Themen, die die interessiert. Da, so kannst du Filme entdecken. Und die erzählen dir viel. Die hören ja auch wiederum zu, oftmals, mit Fahrgästen und sind oft im Gespräch. Und mein Sohn ist natürlich für mich ein Gradmesser, ein Seismograf. Was sind die Themen? Und ich kriege natürlich vieles mit. Und ich habe durch meinen Sohn vor allem gelernt, wie widersprüchlich der Zeitgeist ist. Also mein Sohn ist super woke in manchen Sachen. Und er macht sich aber auch dann wieder lustig über woke Sachen. Also genau das ist es doch.
Beides ist möglich.
Beides ist möglich. Es ist vor allem halt wichtig, den Humor nie zu verlieren und auch sich selbst mit Humor zu sehen. Und zu wissen, man ist selber auch, vielleicht erzählst du gerade was und bist überzeugt von dieser Meinung. Und in 10 Jahren schaust du zurück und denkst, oh, da habe ich ja Quatsch geredet.
Wenn es um Freundschaften geht oder Menschen, die du gerne magst, dieses sich selbst nicht zu ernst zu nehmen, ist das etwas, was für dich diese hohe Bedeutung hat, die deine Filme ja zumindest zum Ausdruck bringen?
Total. Totale Bedeutung für mich. Also es hat eine ganz große Bedeutung für mich menschlich, ob jemand Humor hat oder nicht. Und ob jemand Humor hat, heißt für mich Humor über sich selbst. Wenn du das nicht hast, hast du keinen Humor für mich. Du kannst trotzdem vielleicht ein sehr intelligenter Humorist sein. Aber wenn du so eitel bist, dass du nicht mal einen Humor hast über dich selbst, das macht schon einen großen Unterschied in allem. Also in der Sicht auf Menschen halt. Ne? Die Sicht Humor, deswegen werden Komödien auch immer noch so unterschätzt, weil man mit Komödien denkt man, naja, dann nehmen die Dinge nicht ernst. Nee, eine Komödie nimmt ein Thema total ernst, aber hat eine liebevolle und zärtliche Art und Weise, wie sie die Menschen, die mit diesem Thema zu tun haben, anschaut. Also für mich ist das ein Blick, ein nachgiebiger Blick, ein großzügiger Blick auf uns alle, auf unser Irren und Wirren, weil wir alle irren und wirren hier herum auf diesem Planeten. Keiner hat die absolute Antwort auf die großen Fragen. Keiner, wir alle sind lost eigentlich miteinander und können nur versuchen, einigermaßen gut durch diese Zeit zu kommen. Und zum Glück gelingt es auch vielen, aber vielen nicht. Und die Empathie zu haben für diese Menschen und für sich selbst zu haben und auch zu kapieren, wir alle sind voller Unzulänglichkeiten und Fehler. Und was wir heute erzählen, kann uns in 5 Jahren vielleicht als total bescheuert. Hab auch ein bisschen diese Freiheit in dir, dass du nicht, na, das ist ja auch Faschismus. Also das Gegenteil davon. Ich würde argumentieren, dass der Ausbund, die Spitze der allergrößten Humorlosigkeit letztlich zu Faschismus führt oder zu einem Autoritarismus führt, zu einer Diktatur führt letztlich. Also Diktatoren haben selten Humor über sich selbst. So. Und diese Art von Staatssystem ist dann ja eben auch ein äußerst humorloses und unantastbar. Man sieht sich als unantastbar im Begriff der absoluten Wahrheit. Und die dieser Wahrheit nicht entsprechen, müssen unterdrückt werden oder in Gefängnisse gesperrt oder gleich umgebracht werden. Und deswegen ist es für mich schon ein großes Thema, ob jemand so eine Sicht hat auf sich selbst, die auch mit einem Lächeln verbunden sein kann und auch sagen, ah scheiße, was habe ich da für einen Quatsch gemacht jetzt.
Nach diesem unfassbaren Erfolg der Hartmanns, das ja auch als Theaterstück der Loch
am Burgtheater.
Am Burgtheater gespielt wurde, das ist ja wie eine Reise in die Vergangenheit für dich wahrscheinlich gewesen. Da kam was zusammen, oder?
Burgtheater neu entdeckt. Dadurch wusste ich nur, dass meine Mutter hat auch am Burgtheater früher mal gespielt, aber dass ich selber mal ein Stück haben würde, das unter diesem Banner sozusagen stattfindet, war für mich komplett es war nicht mal ein Traum von mir, weil ich konnte mir den nicht vorstellen. Weil es war dann umso überwältigender, als es passiert ist. Ja.
Und dann kam eine ganze Reihe auch weiterer Filme. Ich möchte sie jetzt gar nicht alle aufzählen, aber möchte mich trotzdem hinbewegen noch zu deinem Film über Milli Vanilli, Girl, You Know It's True. Das kommt aus einer Zeit, in der du selbst ausgegangen bist, in der du selbst die Münchner Szene wahrscheinlich auch noch miterlebt hast, weiß ich nicht, ob du warst in New York vielleicht schon auch?
Es war genau die Zeit, wo ich eigentlich noch in München war und Milli Vanilli wurde langsam groß. Also ich habe Rob und Fab auch noch gesehen. Ich war sehr früh im P1 unterwegs, also wo sie ja immer waren. Sie waren immer im P1 und ich war da mit 16. Ich bin oft nicht reingekommen, aber wir standen da, meine Kumpels und ich, und haben wirklich hartnäckig versucht, da reinzukommen. Weil es halt schon, weil es aufregend war, ganz einfach. Es war aufregend.
Also in 100 pro Jahr verarbeitet.
Habe ich vereinbart, wie man nicht reinkommt. Genau. Und was das auf dem Parkplatz auch sehr interessant sein kann. Aber ich hab die gesehen und ich hatte, es war natürlich eine Münchner Geschichte für uns. Und deswegen war es von Anfang an für mich spannend.
Aber sag mal, manchmal verdreht man ja auch die Vergangenheit. Ich bilde mir ein, dass wir damals, das war schon mehr als ein Gerücht, schon damals, weit bevor das rauskam, hey, die singen ja nicht selbst. Das wusste irgendwie jeder.
In München wusste man das. Also in München wussten es viele, die zumindest mal irgendwie entweder in der Musikszene waren oder die in der Clubszene waren. Und bei mir war es damals über meine Freundin Caprice, die beiden gut kannte. Sie war Background-Tänzerin und Sängerin bei manchen Auftritten von denen. Die kannte die gut. Und die hat mir relativ früh gesagt, du, die singen gar nicht. Also das ist nur ein Act. Aber es hat mich jetzt auch gar nicht so wahnsinnig schockiert. Also weil, mein Gott, es war in den 80er Jahren, gab es auch so Popsternchen, wo das auch, man auch so wusste, okay, die hat eine dünne Stimme. Aber sagen wir so,
wurde stark nachgeholfen zumindest.
Man kauft die jetzt nicht so wegen ihrer Stimme, die Platten, sondern weil die einfach attraktiv aussieht und ein gutes Package ist. Es kam ja einfach, es war die Zeit als Zeitalter der Videos, was gerade angebrochen ist, visuelle. Und Milli Vanilli waren die Könige, weil das Video, was du das erste Video gesehen hast von Milli Vanilli, hast du gewusst, okay, das wird durch die Decke gehen. Und es ging durch die Decke, weil die beiden Jungs waren unvergleichlich. Der Look war einfach unvergleichlich. Die waren sexy, die konnten tanzen, die waren cool. So wollte man hat sich gedacht, wow, das ist neu. Ja.
Aber was bewog dich dazu? Also warum genau diese Geschichte?
Naja, es ist ein bisschen Shakespeare in Radlerhosen. Es war also immer eine, es war einfach eine Tragik eingebaut, auch je mehr man darüber wusste, auch dass Rob eben ein Adoptivkind war, was nie in seinem Leben wirklich Liebe bekommen hat, außer vielleicht von seiner Schwester. Ein schwarzer Junge, der es nicht einfach hatte, wirklich nicht einfach in München hatte, der einzige schwarze Junge in der Schule damals war, gehänselt wurde, in Mülleimer gesteckt wurde, das weiß ich, ich kenne die Geschichten ja wirklich alle mittlerweile, der dann nach Anerkennung sucht und der diese Anerkennung findet im Tanzen und der diese Chance bekommt, diese Einladung bekommt, Teil eines Projekts zu sein, das einen riesigen Erfolg verspricht, von Frank Farian, der auf seine Art und Weise ja aber immer schon so diese Art von genialer Mixtur angemixt hatte, Boney M. davor und so weiter. Also jemand, der wusste, wie man das macht, und es hat auch niemanden so richtig gestört. Er hat halt einfach, er war auch seiner Zeit voraus, kann man sagen, er hat einfach eine perfekte Pop-Illusion erschaffen. Und wie kann man dem Rob jetzt vorwerfen, zu sagen, na, hättest du mal Nein gesagt, ja. Also Rob und Fab waren junge Tänzer und haben Ja gesagt. Die haben ein bisschen Geld bekommen. Die haben gesagt, die haben gedacht, das kriegen wir schon irgendwie hin. Wir werden dann Milli Vanilli. Die wollten ja auch wirklich singen. Und das werden wir dann schon schaffen. Aber jetzt machen wir erstmal diese Auftritte. Jetzt gehen wir zur MTV, wir gehen nach London. Und plötzlich sind die Nummer 1 in Amerika gewesen damit. Und waren Superstars und sind aus dieser Falle auch nicht mehr rausgekommen. Auch Farian ist aus der Falle nicht mehr rausgekommen. Das war dieses Monster, wurde zu Pop-Monster, wurde zu erfolgreich. Und das ist eine irre Geschichte. Und natürlich hat man von Anfang an gewusst, und ich habe es gewusst damals auch schon, was ist, wenn das auffliegt? Weil sie waren ja nicht Mittelstars, sie waren Superstars der Superstars für einen Sommer. Also ich glaube, sie haben leichter einen Platz in Hollywood im Restaurant bekommen als Whitney Houston an dem Sommer. Also sie waren wirklich im Olymp. Und alle wollten sie. Und man hat schon gewusst, fuck. Dann kamen so Drogenexzesse dazu. Da hat man sich schon gedacht, so, wow, wenn das jetzt auffliegt, das geht nicht gut aus. Und das hat einfach eine solche Tiefe, diese Geschichte, eine solche märchenhafte, fabelhafte Tragik auch. Die hat mich fasziniert, auch als junger Mensch schon. Ich wusste halt gerade, jemand, der halt wirklich als junger Tänzer, als Schwarzer, als Außenseiter in München aufgewachsen, innerhalb von 3 Monaten in den Pop-Olymp Hollywoods hochkatapultiert, durch ein Bündnis, ich würde nicht sagen ein Bündnis mit dem Teufel, weil das, so habe ich Farian auch nie gesehen, aber einen teuflischen Pakt letztlich für beide Parteien, der ihnen beiden über den Kopf wachsen wird. Das ist eine explosive Mischung und das ist natürlich ein Film. Das habe ich schon immer gewusst. Das haben ja viele gewusst. Da haben viele gedacht, das ist ein Film. Das ist eine spannende Geschichte.
Wer waren, würdest du sagen, in deinem Werdegang die Mentoren? Also wer waren deine, die Figuren, die dich maßgeblich in Richtungen bewegt haben, nachdem du mit ihnen gesprochen und nachdem du sie getroffen hast?
Meine Eltern natürlich in allererster Linie, so sehr prägend, einfach dadurch, dass sie mir die Liebe zum Kino und die Liebe zum Film und die Ernsthaftigkeit der Beschäftigung mit Film. Also ich habe meinen Vater auch in Urlauben stundenlang am Schreibtisch bis spät in die Nacht hinter seinen Drehbüchern, hunderte von Seiten auf dem Boden, um ihn herum, kleine Post-its überall, wie er Drehbuch geschrieben hat, habe ich einfach einen Verrückten gesehen. Einen Halbverrückten zumindest, einen Obsessiven. Im Fußball würde man sagen, positiv verrückt oder ich weiß nicht, wie sie es nennen. So, ja. Und ich habe meine Mutter auch gesehen, die mit einer unglaublichen Disziplin einfach Texte studiert, gelernt, Anmerkungen, kleinste Details immer wieder. Und diese Beschäftigung, das war das, was mich geprägt hat und wo ich das Glück hatte, zu verstehen, das ist der Beruf. Der Beruf ist nicht das, was von außen oft rein interpretiert wird. Ja, dann willst du auch auf einen roten Teppich, oder? Ich habe gewusst, also einen roten Teppich, das kommt vielleicht irgendwann mal auch vor, dass man dann mal über einen roten Teppich, aber davor schuften meine Eltern erstmal wie Besessene. Und du musst auch diese Besessenheit haben, diese Liebe zum Film. Und deswegen sage ich, meine Eltern haben mir, mein Großvater war ja auch schon im Filmgeschäft, meine Großmutter, also und auch meine Familie, das hat mir natürlich wahnsinnig geholfen und hat mich unfassbar geprägt, diese Leidenschaft.
Aber es hat gedauert, bis es Klick gemacht hatte.
Ich sag mal so, du kommst ja dann in der Pubertät auf dumme Gedanken und machst auch ein paar andere Sachen noch und also bist du nicht nur konstruktiv unterwegs. Aber ich habe immer eigentlich gedacht, ich werde Filmemacher. Das habe ich irgendwie so immer gedacht. Das ist
aber kein gab's irgendwann noch so ein Momentum wie damals bei den 60ern, als du mit dem Beinbruch auf der Wiese lagst, der vergleichbar ist mit dem, was später kam? So, jetzt mache ich das.
Eine Klarheit, ja. Also sagen wir so, mein Lehrer in New York, also als ich zum ersten Mal einen Film machen durfte und dann auch vorführen durfte in der Klasse. Also es gab mehrere Situationen, die mein Leben, wo es wirklich sozusagen wo sich's entschieden hat. Und die erste Situation war schon mal, dass mich der Lehrer an der NYU, Rick Litwin heißt, der ist mittlerweile der Chef von dieser Tisch School, glaube ich, weiß nicht, ob es immer noch ist, aber ein toller Lehrer, dass er mich in seine Klasse gelassen hat, weil ich war noch nicht hundertprozentig aufgenommen. Ich war noch in einem anderen Studiengang und habe versucht, man konnte sich so in einzelne Klassen rein. Man musste die Erlaubnis von dem Lehrer bekommen, dann konntest du eine Klasse nehmen. Und ich hatte das Glück, dass er hat gesagt, okay, ja, hat er jetzt noch nicht so oft gehört und hat mich reingelassen in die Klasse. Und es ist auch es gab genau 28 Plätze und ich war der 28. Und einer ist nicht gekommen, der eigentlich der 28. sein hätte sollen, weil es ist genau abgesteckt, es sind in Crews, die Teams sind immer 4 Personen gewesen, deswegen du konntest auch nicht als 27. oder 29. rein. Da hatte ich einfach Dusel. Und hatte ihn, der irgendwie gesagt hat, okay, you seem passionate. Also ich habe ihn zugetextet. Ich habe gesagt, ich muss in deine Klasse rein. Ich bin noch gar nicht in der Tisch, aber glaub mir, ich muss in die Klasse rein. Wenn ich nicht in die Klasse reinkomme, ich weiß nicht, was ich mache. Also auf Englisch. Und er hat gesagt, okay, gut. Also du scheinst ja wirklich.
Das hat ihn gefallen. Er hat sich gefragt, ob du vielleicht noch einen Schraubenzieher dabei hast.
Also, das hat er auch sich gefragt, sicherlich. Aber in der gleichen Klasse gab es dann eben auch ein Erlebnis, wo ich zum ersten Mal einen meiner ersten Kurzfilme machen durfte. Hat jeder gemacht. Es waren damals Stummfilme in Schwarz und Schwarz-Weiß. Und da habe ich einen Kurzfilm gemacht. Die Aufgabe war Traumsequenz. Und ich habe einen Kurzfilm gemacht, den ich immer noch, glaube ich, aus meiner Sicht für mich persönlich als meinen besten Film bezeichnen würde. Von allen Filmen, die ich gemacht habe. Ganz kurzer Film, 3 Minuten, Schwarz-Weiß, wo ich völlig verrückte Sachen gemacht habe. Mit meinem Kumpel Christoph war der Schauspielschüler damals, ein Schweizer, der alles mitgemacht hat. Wo wir unter anderem zum Beispiel, also man hat ja unglaubliche Locations gefunden in New York, ein leeres Schwimmbad. Da sind wir eingebrochen, haben dort gedreht. Dann sind wir auf einen Wolkenkratzer, haben uns hochgeschwindelt, sind dort durch die Notausgangstür ausgebrochen und haben im 48. Stock auf dem Dach gedreht und haben uns beide auf die Kante gesetzt und haben wirklich solche Sachen gemacht, wo ich habe Höhenangst. Also ich würde heutzutage, ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Die anderen haben mich am Gürtel, es waren noch 2 andere dabei, die haben uns am Gürtel gehalten, einfach nur um einen Shot zu kriegen.
Und Buster-Keaton-mäßig.
Ja. Und dieser Kurzfilm, den haben wir dann ging es dann, und ich habe dann gedreht, dass er von dem Dach springt und am Meer, es war eine Traumsequenz, und im Meer landet. Wir hatten da so ein Vordach, da konnte er dann wirklich draufspringen, waren 2 Meter, aber immerhin immer noch 48. Stock, da springst du auch nicht auf ein kleines Vordach so leicht. Also es war ziemlich crazy. Und wir haben diesen Film gezeigt in der Klasse. Und als dieser Shot kam, wo der springt vom Dach, haben die 28 Leute in dieser Klasse geschrien. Sie haben alle geschrien. Und das war Kino. Das war für mich zum ersten, das war das Gefühl, ich habe jetzt Kino gemacht.
Emotionen auslösen.
Ja, ich habe das haben wir gemacht. Wir haben einen Film gemacht, sitzen da, die 28 Leute schauen sich das an und die schreien. Und danach haben sie gelacht und natürlich gequiekt und es wurde geredet darüber. Und der Lehrer ist zu mir gekommen und hat gesagt, hey, what did you do up on that roof, man? Also der war auch, du spinnst doch, ihr seid doch verrückt. Aber er hat auch gesagt, ich will das unserem Chef zeigen. Du musst diesen Film unserem Chef zeigen. Und das war der Film, warum ich auch aufgenommen, dann letztlich fest aufgenommen wurde in die Tisch School, weil sie gesagt haben, okay, du meinst es ernst, geh nie wieder auf so ein Dach, aber wir nehmen dich auf. Und das war einer der Momente, wo ich, seitdem habe ich in mir den Glauben, dass ich das kann.
Und sag mal, wieder ein Sprung nach vorne, damit wir jetzt auch nicht, wir reden ja noch die ganze Nacht hier durch, wenn es so weitergeht.
Ja, wir müssen auch irgendwann nach Hause.
Ja, als dieser Erfolg begann, diese Erfolgsgeschichte, sage ich jetzt mal, diese offensichtliche Erfolgsgeschichte mit deinen ganzen Kinoerfolgen.
Und Werbung netterweise auch noch, das war wirklich sehr wichtig.
Mit Bastian Schweinsteiger.
Unter anderem, ja. Das war für mich als Fußballfan ein ganz großes Erlebnis, ja.
Wie ging es denn da eigentlich weiter? Du hast ja auch noch eine Doku über den FC Bayern gemacht.
Oh, das war schwierig. Das war schwierig, weil, also ich möchte da nicht zu viel, zu negativ.
Ich fand den Titel ganz schrecklich, wenn ich das sagen darf.
Behind the Legend.
Ich fand es furchtbar.
Ja, der ist halt nicht von uns. Also der ist natürlich von Amazon. Ist aber auch nicht einfach dafür, einen Titel zu finden. Also Bayern ist ja nun mal eine Legende. Also ja,
aber das nahmen die nicht, das war halt schon authentisch.
Ja.
Und auch wenn die natürlich immer anders reagieren vor einer Kamera, aber es hatte schon so, man war so fly on the wall.
Gebt dir dabei, ja. Also ich gebe dir recht, der Titel ist ein bisschen big und ein bisschen eitel.
Ja.
Das hat nicht gut getan. Aber ich hätte jetzt auch nicht sofort den viel besseren Titel gehabt. Deswegen, und ich hätte es auch eh nicht entscheiden können, weil.
Unterroten.
Weil das war meine, ja, das war meine Erfahrung eben. Ich habe zum ersten Mal für Amazon gearbeitet, für Amazon Prime. Und auch zum ersten Mal natürlich für den FC Bayern gearbeitet. Und es war natürlich, war zum ersten Mal so, dass ich wirklich nicht das machen konnte, was ich machen wollte. Also ich habe im Spielfilmbereich, im Kinobereich eine gewisse Narrenfreiheit, weil die Leute mir vertrauen. Mir vertraut Warner Brothers, mir vertraut Leonine, mir vertraut Wiedemann und Berg. Das heißt nicht, dass die nicht kritische Fragen stellen und das heißt nicht, dass der Prozess nicht auch kritisch ist, aber ich kann letztlich, wenn ich sage, nee, ich möchte es so machen, dann mache ich das so und dann wird mir vertraut. Und das konnte ich da nicht. Wenn ich sage, wir wollen da rein, wir wollen das mitdrehen, dann heißt es, nee, könnt ihr aber nicht. Ganz einfach, wollen wir nicht. Aber wenn ich sage, aber wir können es euch danach anschauen und wir können entscheiden, ob man es, nee, es heißt nein, die Antwort ist nein. Und dieses, und es ist halt natürlich auch eher Konzern, also eine Konzern oder große Firmen, mit denen man dann mit einer ganz anderen Kommunikationsstruktur arbeitet, die plötzlich, wo 28 Leute CC sind ständig, in jeder E-Mail, und man sich bei 26 denkt, was macht ihr eigentlich? Ja, und wer entscheidet? Wann kommt denn die Entscheidung? Ich habe eine Frage gestellt, können wir das jetzt entscheiden? Das ist einfach ein anderer Prozess. Das heißt nicht, dass man nicht für Amazon oder, also wenn ich von Amazon ausgehe, wenn man jetzt Vertrauen gewonnen hat, ist es vielleicht auch wieder anders. Aber es war das erste Mal, dass ich für die gearbeitet habe. Die hatten keine Erfahrungswerte mit mir. Und es ist dann einfach eine andere Kommunikation. Da muss man sich wieder beweisen. Und das habe ich nicht immer gut kommunizieren können. Es ging mir auch auf die Nerven. Was nicht heißt, dass die Streamer manchmal Sachen trauen würden mit Projekten, die sich vielleicht alteingesessene Produktionsfirmen oder Verleihfirmen gar nicht trauen. Also es gibt auch großartige Beispiele für Filme von Streamern, die gemacht wurden, die gar nicht im Studiosystem finanziert worden wären. Roma von Cuaron ist zum Beispiel ein Beispiel, ein Oscar-Gewinner. Gibt viele andere.
Er hat ja jetzt auch eine Serie gemacht. Würdest du gerne mal eine Serie machen? Sowas, ja, wie Disclaimer?
Durchaus mal machen, ja. Würde ich durchaus mal
machen. Gibt dir was vor?
Man hätte Milli Vanilli auch als Miniserie machen können. Zum Beispiel habe ich lange nachgedacht darüber. Es war dann schon zu spät, aber es hätte mich auch interessiert, Weil man hätte noch viel mehr natürlich, dass diese einzelnen Episoden, die Zeit in L.A., die Zeit in München, die Zeit nach dem Sturz.
Es gibt einen tollen Podcast über diese Millennial
Story. Ja, es gibt auch eine tolle Doku, gibt es auch. Eine deutsche und auch eine amerikanische. Also,
aber was würde dich denn wirklich reizen?
Also was, ich finde Serie auch super reizvoll. Ich bin jetzt halt noch.
Du bist ein bisschen verortet für mich als so der schon im Genre Komödie, Gesellschaftskomödie, da bist du der Meister. Also absolut. Und ich könnte mir vorstellen, du würdest vielleicht gerne mal komplett brechen damit.
Ja, ja. Also zum Beispiel würde ich, also auf jeden Fall, ich habe ja eine große Liebe auch für einen Horrorfilm. Ich habe zwar mal einen Horrorfilm gemacht, der ist nicht gut gelaufen und der war auch nicht gut, der ist mir auch missglückt.
Den du in Südafrika, glaube ich, gedreht hast.
Der ist mir missglückt, da war das Buch einfach nicht fertig, als wir angefangen haben zu drehen und es war auch meine Schuld, meine Verantwortung, dass wir zu früh gedreht haben und uns nicht einigen konnten. Also ich nehme da jegliche Verantwortung nur auf mich. Das ist mir auch entglitten, das Projekt ein bisschen. Aber das ist ein Horror. Ich habe eine große Liebe für Horrorfilme und ich hatte auch mehrere Ideen für Horrorfilme, die leider dann gemacht wurden.
Wie zum Beispiel?
Naja, zum Beispiel, ich glaube, es gab einen Horrorfilm neulich erst, der hieß Megan oder so, wo es um eine Roboterpuppe ging, eine KI-Roboterpuppe, die, sowas Ähnliches habe ich schon 2015 geschrieben. Und da ging es um einen Hausroboter, vor dem man plötzlich Angst hat, der die Familie beginnt zu kontrollieren. Und das habe ich einfach noch nicht, ich habe es nicht geschafft. Ich habe es einfach nicht geschafft. Das ist ja ganz oft so, dass mein Vater hat immer gesagt, die schönsten Filme sind die, die du nie machen wirst. Weil sie nur in deinem Kopf bleiben, du kannst alles in deinem Kopf damit machen. Ist natürlich traurig, wenn es ein anderer dann so einen ähnlichen Film macht. Das hat er auch nicht gemeint. Das ist bei Megan passiert. Also bei manchen Filmen passiert das eben. Bei dem Facebook-Horrorfilm war es auch so, den ich mal gemacht hatte, dass plötzlich waren 3, 4 Horrorfilme über Facebook in Entwicklung. Also manchmal ist es so, du hast eine Idee und es ist genau einfach, du bist ein Kind deiner Zeit und andere sind es auch. Und dann kommt genau das. Aber ich bin jemand, der Horrorfilme liebt. Also gute Horrorfilme sind ja auch nur auf die Spitze getriebene Dramen. Ja, ich grusel mich gerne.
Was sind deine Top 3 Horrorfilme?
Ah, das ist eine fiese Frage. Also The Ring ist auf jeden Fall.
The Ring ist doch Wahnsinn, oder?
Bleibt ganz vorne, wird immer ganz vorne bleiben.
Der Fluch auch. Das ist ja auch diese japanische.
The Grudge, ne? Ja.
Der hat mich ja.
Nee.
Da bin ich ja unter der Bettdecke verschwunden, weil ich den so gruselig fand.
Nee, ich würde dann eher in Richtung schon wieder, dann würde ich auch eher, ist zwar kein Horrorfilm in dem Sinne, aber würde ich Richtung Psycho gehen. Also auch Psycho von Hitchcock ist für mich einer der Meilensteine und keine Frage. Und sonst, es gibt auch Blair Witch Project ist für mich, der war auch, als ich in Amerika war, den habe ich in einem Testscreening gesehen. Ich war selber einer der Testscreening-Audience. Ich wurde angesprochen auf der Straße, willst du mit meiner Freundin, wollt ihr euch heute Abend einen Film anschauen? Als Testscreening. Und wenn du dir Blair Witch Project angeschaut hast, ohne was zu wissen, es war ein unvergessliches.
Das war ja die Werbung damals für Blair Witch Project. Man zeigt das Testpublikum.
Ah, das hat man
als Trailer dann
verwendet. Ja, okay, die haben wahrscheinlich einige Testscreenings gehabt, aber wir haben eins gehabt und man wusste eben sofort. Und jetzt weiß ich ja selber auch, wie es ist, ein Testscreening zu haben. Also die Produzenten müssen jubiliert haben bei diesem Screening, weil die Leute haben so geschrien und so gejubelt am Schluss. So gejubelt, das ganze Saal ist aufgestanden. Alle hatten das Gefühl, sie haben was Neues gesehen. Alle hatten das Gefühl, sie haben etwas gesehen, was sie noch nie gesehen haben.
Heute würde man es mit dem Handy drehen.
Ja. Ja, also nee, es gibt ganz viele, ich kann nicht anfangen über das jetzt.
Da kommt man vom 100. ins 1000.
Aber ich interessiere mich auch wie bei Musik. Ich bin jemand, der ich habe eine große Liebe für Märchen und für Fantasy. Mhm. Also ich bin auch jemand, ich habe mir Game of Thrones natürlich wie viele andere Menschen auch mit großer Leidenschaft angeschaut. Und also ich bin komplett offen für Genres. Ich glaube, bei mir würde nur immer Humor mit hineinspielen. Das kommt bei mir immer mit rein.
Ist das nicht bei allen großartigen Filmen? Ich kann mich noch erinnern, ich war mal Einkäufer für Film und Serien bei RTL in den 90ern. Und damals hatten wir Universal einen Output-Deal und mit Warner Brothers und so weiter und mit Disney. Und damals ist mir so erklärt worden bei Universal, die haben immer darauf geachtet, auch bei den Thrillern und so weiter, dass Humor immer eine stärkere Rolle spielt. Während Warner Brothers immer so ein bisschen härter war. So, das fand ich ganz interessant. Das ist mir da erst dann bewusst geworden, als ich die Filme dann miteinander verglichen habe, dass das eigentlich selbst der härteste Film dem tut das so gut.
Ja, die Lighten-Up-Moments.
Ja, ne? das ist wahnsinnig
gut. Ja, weil es halt immer eine Connection ist. Es ist eine Connection zu etwas, was in dir eine Wärme erzeugt, sozusagen. Ja? Und was man auch sagen kann, ich meine, sogar ein Film wie Schindlers Liste hat Humor. Das würde man nun wirklich nicht als das Merkmal dieses Films sagen, aber jeder Spielberg-Film hat Humor. Das ist interessant, finde ich. Also es hat kleine Momente, wo man merkt, oh, das ist jetzt ja fast ein bisschen
komisch. Bei dem Vorstellungsgespräch zur Sekretärin, da gibt es so ein Momentum, wo er immer so guckt und schaut.
Auf jeden Fall, also Humor im Sinne von nicht, dass es jetzt hier komödienhaft ausgeschlachtet werden würde, aber einfach der zärtliche Blick auf die Menschen und ihre Unzulänglichkeit und uns alle mit einem menschlichen Blick, das ist Humor schon.
Stört mich übrigens massiv bei House of Dragon, da fehlt der Humor von Game of Thrones. Da wo immer diese Momentum, diese Tyrion-Momente waren, wo man immer auch lachen konnte. Würdest du sowas gern machen? Eine Folge oder ein, zwei Folgen für House of Dragon?
Nee, eine Folge nicht unbedingt. Also weil ich glaube, da gibt es dann auch andere, die das besser können. Ich bin wirklich jemand, der das dann auch kreieren möchte. Also
oder was Eigenes.
Ja, was Eigenes. Oder ja, wenn es jetzt was über... Also erstmal würde ich so einen Job eh nie kriegen. Also ich würde jetzt nicht Game of Thrones eine Folge kriegen, wenn sie es noch drehen würden, weil da gibt es einfach gestandene Regisseure, die sich in dem Genre bewiesen haben. Und da würden sie nicht einen Komödien-Gesellschaftsfilm-Heini aus Deutschland nehmen. Aber ich würde es würde mir auch mehr Spaß machen, wenn es der Pilot wäre, ja, also wenn es die erste Folge wäre, dann kann ich's, dann würde es mich reizen.
Dass du die Charakter auch entwickeln darfst und so weiter und die Vorgabe gibst.
Einfach nur das Ding sozusagen umzusetzen, da glaube ich, gibt es einfach so gute Leute, die auch gar nicht die Ambition haben, jetzt unbedingt selber was zu schreiben, die das perfekt umsetzen können. Ne?
Darfst du, oder lässt du uns teilhaben noch abschließend an Dinge, die aktuell bei dir ganz, ganz weit vorne liegen, weil solche Projekte dauern ja doch manchmal viele Jahre, bis sie realisiert werden.
Ja,
das heißt, du weißt doch eigentlich schon, was nächstes oder übernächstes Jahr passiert,
Was nächstes Jahr passiert, weiß ich auf jeden Fall oder hoffe ich auf jeden Fall zu wissen. Da soll ich einen Roman verfilmen, der heißt Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke von Joachim Meyerhoff. Das ist ein Münchner Roman, ist ein wunderbarer Roman. Geht um einen jungen Menschen, der mit 20 Jahren auf die Schauspielschule geht nach München, auf die Falkenberg und bei seinen eher schrägen Großeltern lebt, die auch aus einer Schauspieldiva, einer 80-Jährigen und einem alten Philosophieprofessor in Nymphenburg wohnen die, bestehen. Und er lebt zwischen diesen beiden Welten, der Schauspiel der verrückten Falkenberg-Schule, worüber man eine herrliche Komödie machen kann, weil ich kenne ja die Verrücktheiten der Schauspielschule. Und ich glaube, jeder Mensch wollte schon mal auf eine Schauspielschule gehen. Und man hat ganz tolle Szenen in dieser Schauspielschule einfach. Und aber auch der Liebe zwischen den Großeltern und ihrem Enkel. Und das Ganze hat aber auch einen traurigen Hintergrund. Der Bruder dieser Hauptfigur ist gerade gestorben. Das heißt, er muss also auch nur mit einem Trauerfall umgehen. Und das Thema Tod spielt bei aller Komödie in diesem wunderbaren Buch, was ich jedem empfehlen kann. Meyerhoff ist einer der größten Autoren, die wir haben. Spielt eine ganz große Rolle, das Thema Tod, aber eben auch das Thema Lachen und Lebensfreude. Und diese Kontrastierung, dieses Auf und Ab zwischen extrem herzzerreißenden Szenen, bei denen es sich um den Tod dreht und dem Lachen, das uns alle vielleicht verbinden kann, der Spielfreude, das reizt mich immer mehr, je älter ich werde. Also das Thema Tod hat in meinen früheren Filmen nicht so viel eine Rolle gespielt. Jetzt, in dem Jahr, mein Vater ist gestorben, ich habe jetzt auch eine kleine Herz-OP hinter mir. Man sieht, es sind auch Menschen nicht mehr da, andere Menschen, mit denen ich aufgewachsen bin. Es ist einiges passiert, was man so beobachtet. Und dieses Thema kommt näher. Und es tut gut, das Thema dann auch anzunehmen. Und mir tut es gut. Und gerade in der Komödie tut es mir gut. Und hoffe auch anderen.
Lieber Simon, es war wahnsinnig schön, sich mit dir unterhalten zu dürfen.
Für mich auch.
Du hast uns wirklich Einblicke gewährt. Ich hätte 1000 weitere Fragen, ich gebe es ehrlich zu.
Wir können Teil 2 machen.
Wir können gerne mal irgendwann einen Teil 2 machen. Für jetzt möchte ich einfach vielen lieben Dank sagen und auf dass du ganz, ganz viel Erfolg weiterhin hast. Ich zweifle eigentlich nicht daran.
Ich danke dir und euch für das tolle Gespräch. Es ist auch für mich schön, mal in so einer Tiefe reden zu können und nicht in kurzen, also manchmal habe ich wahrscheinlich zu viel gelabert, aber okay.
Hab dich ja nicht unterbrochen.
Na, Dankeschön.
Das war Lebenslauf unzensiert. Host Peter Scheels. Leitung, Produktion und Redaktion Anna-Maria Brandt. Aufzeichnung, Video und Audio Alexander Meyer. Grafik und Animation Laura Heck, Sarah Foggenreiter und Verena Obermeier. Postproduktion Fabian Prager.
Eine Produktion von Aldente Entertainment.